Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik fort. Und damit erhalten wir Einblicke in die Geschichte Israels nach der Reichsteilung. Nach Salomo hatte eine Trennung stattgefunden zwischen dem Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und dem Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Wenn irgendwo noch von geistlichen Aufbrüchen die Rede ist in dieser Epoche, dann im Südreich. Man könnte es auch so ausdrücken. Das einst große Staatsgebiet, das Gott dem Volk der 12 Stämme gegeben hatte, ist nun in zwei Teile gespalten und müht sich, den Nachbarstaaten Paroli zu bieten. Während einzelne Herrscher fremden Göttern huldigen, handelt Gott aber trotzdem weiter an diesem Volk. Im Südreich unter der Herrschaft Usias wird dem Volk wieder eine gewisse Ruhephase ermöglicht. Das liegt auch daran, dass er wieder, wie auch sein Vorgänger Amazia, auf das Wort seines Gottes zu achten weiß. Davon wird konkret erzählt im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 26. Auf Amazia folgte als König des Südreichs Juda einer, der zwar kein außergewöhnlicher, aber doch ein guter Herrscher gewesen ist, Usia. Von ihm wird berichtet im 26. Kapitel des zweiten Buchs der Chronik: Er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss nieder die Mauer von Gat und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod und baute Festungen um Aschdod und im Philisterland. 2. Chronik 26, Vers 6. Gat war zu der Zeit eine der Festungen der Philister. Über Usia heißt es weiter in Vers 7, denn Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gur Baal wohnten, und gegen die Meuniter. Ich habe auch einmal Aschdod aufgesucht. Heute ist das eine lebhafte, wachsende Stadt, weil man dort einen Hafen gebaut hat. In der Vergangenheit konnten Schiffe nur bis Caesarea fahren und nicht bis nach Aschdod. Heute gibt es dort einen wunderschönen, von Menschenhand erbauten Hafen, und ich denke, hier werden mehr Güter aus Israel ein- und ausgeführt als von irgendeinem anderen Hafen im Land. Es ist der Ort, zu dem Ölleitungen hinführen, die vom Roten Meer kommen. Das Öl wird in Aschdod in Tankschiffe gepumpt und von dort aus exportiert. Überall ist dort neu gebaut worden. Dieses ganze Gebiet wurde einst von Usia eingenommen. Das ganze Land gehörte zuvor den Philistern. Das war aber noch nicht alles, wie ab Vers 8 zu erfahren ist. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er wurde berühmt bis hin nach Ägypten, denn er wurde immer mächtiger. Und Usia baute Türme in Jerusalem am Ecktor und am Taltor und am Winkel und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen. Denn er hatte viel Vieh sowohl im Hügelland wie in der Ebene, auch Ackerleute und Weingärtner auf den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust am Ackerbau. 2. Chronik 26, Vers 8 bis 10. Uns wird berichtet, er hatte Lust am Ackerbau. Er war von ganzem Herzen ein Landwirt und Viehzüchter. Die ganze Gegend von Aschdod, Aschkelon und Gat bis nach Beersheba ist ein wunderbares Weideland. Heute wird das Gebiet zur Rinder- und Schafzucht verwendet, und genau das tat damals auch Usia. Fährt man noch weiter in Richtung Karmel, gibt es die Jesreel-Ebene, eine Gegend, in der viele Früchte und vor allem Wein angebaut werden. Hier wird uns berichtet, dass König Usia so etwas liebte. Und mehr als das liebte er. Er betätigte sich auch gern als Militärstratege, wie aus den Versen 11 bis 13 zu erfahren ist. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach seiner Zahl aufgestellt durch den Schreiber Jeiel und dem Amtmann Maaseja unter dem Befehl Hananjas, eines der Obersten des Königs. Und die Zahl der Häupter der Sippen unter den Kriegern war 2600. Und unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 sehr kriegstüchtigen Männern, um dem König gegen die Feinde zu helfen. 2. Chronik 26, Vers 11 bis 13. Zu dieser Zeit des Usia war das Königreich Juda militärisch sehr stark. Weiter mit Vers 14 und 15. Und Usia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. 2. Chronik 26, Vers 14 und 15. Im Altertum wurden vielfach Katapulte als Waffen eingesetzt, eine bestimmte Art Kriegsgeräte, mit der man Steine durch die Luft werfen konnte. Sie konnten daran auch Bogen fixieren, mit denen sie Pfeile abschießen konnten, ohne den Einsatz von menschlicher Kraft. Außerdem baute man darüber hinaus riesige Bogen, die Pfeile sehr weit schießen konnten. Es ist interessant festzustellen, dass gerade Usia, dieser Mann auf dem Thron in Juda, für diese neue Art der Kriegführung verantwortlich war. Dieser Usia hat jedoch, wie alle anderen Könige auch, darunter auch die Guten, eine Schwachstelle. Jeder hatte damals eine Schwäche, und genauso geht es den Menschen heute auch. Ganz egal, was für ein Mensch man ist, jeder hat seine schwache Stelle. Die Schwäche Usias, sie wird thematisiert im 26. Kapitel des 2. Chronikbuches ab Vers 16. Und hier wird eins erkennbar. Manchmal ist der Erfolg das Schlimmste, was uns passieren kann, weil wir vor lauter Stolz abheben. Der Stolz führte zu Usias Fall. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. 2. Chronik 26, Vers 16. Er ging in den Tempel Gottes, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. War das nicht in Ordnung? Nein, für ihn war es falsch. Warum? Das erklären die Verse 17 und 18. Aber der Priester Asaria ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute. Und sie traten Usia dem König entgegen und sprachen zu ihm, »Es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich, und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn.« 2. Chronik 26, Vers 17 und 18. Die Priester konnten dem König in dieser Sache tatsächlich entgegentreten. Der König wollte einfach den Dienst des Priesters übernehmen. Er tat damit etwas, was allen außer den Söhnen Aarons ansonsten strengstens verboten war. Nur die Priester, die von Aaron abstammten, durften das Heiligtum im Tempel betreten, in dem sich die goldenen Leuchter und der Räucheraltar befanden. Wie der König auf das Entgegentreten der Priester reagiert, verrät Vers 19. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn am Räucheraltar. 2. Chronik 26, Vers 19. Diese Folgen der Verurteilung, die Gott gegenüber Usia gefällt hatte, trafen also sofort ein, wie die Verse 20 und 21 weiterberichten. Und der hohe Priester Asaja wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester. Und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort. Und er eilte auch selbst hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Jotham aber, sein Sohn, stand dem Hause des Königs vor und richtete das Volk des Landes. 2. Chronik 26, Vers 20 und 21. Der Sohn Usias übernahm die Staatsangelegenheiten, weil sein Vater für den Rest seines Lebens gezwungen war, in Quarantäne zu leben. Die Bücher der Chronik bringen in Vers 22 noch eine weitere Information über diese Epoche. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz. Im Buch des Propheten Jesaja lesen wir, dass Jesaja seinen Dienst im Todesjahr von Usia begonnen hat. Siehe Jesaja 6, Vers 1. Weiter im 2. Buch der Chronik. Dort heißt es im 26. Kapitel in Vers 23, »Und Usia legte sich zu seinen Vätern, Und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde neben der Grabstätte der Könige. Denn sie sprachen, er ist aussätzig. Und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stadt. Usias Begräbnis könnte man hier fast als ein fröhliches Begräbnis bezeichnen. Und wem das etwas weit hergeholt erscheint, dem sage ich, der Tod für einen Christen sollte auch nichts sein, vor dem man Angst hat. Paulus konnte zu den Gläubigen in Thessaloniki sagen, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Auch zu den Christen in Korinth sagte der Apostel etwas, das einem die Angst vor dem Tod nehmen kann, nämlich, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 1. Korinther 15, Vers 55. Beerdigungen sind nicht immer als so etwas Trauriges anzusehen, wie es den Anschein haben mag. Die Beerdigung von Usia war jedenfalls keineswegs traurig. Und warum nicht? Weil er ein Aussätziger war. Usia war insgesamt ein guter König gewesen, aber Gott hat dafür gesorgt, dass uns seine Sünde auch aufgezeichnet wurde. Er hatte die Priester bei ihrem Amt gestört. Darin lag das Problem. Seine Sünde war die Sünde der Anmaßung. Auch heute gibt es Menschen, die durch Anmaßung sündigen. Sie versuchen, Gott zu erreichen auf menschliche Art und Weise und nicht auf Gottes Art. Gott hat uns aber gesagt, dass wir auf seine Art und Weise zu ihm kommen sollen. Der Herr Jesus Christus hat es so ausgedrückt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Der König Usia hatte versucht, auf seine eigene Weise zu Gott zu kommen und wurde infolgedessen zu einem Aussätzigen. Dies war damals eine der schrecklichsten Krankheiten. Aussatz war sowohl in körperlicher Hinsicht wie auch in psychologischer eine schreckliche Krankheit. Der Kranke hat viel erleiden müssen. Der Tod war somit für Usia eine Erlösung. Trotz seiner Sünde ist Usia ein Mann Gottes gewesen und es war Gott, der ihn wegen seiner Sünde verurteilt hatte. Denken Sie daran, dass Paulus an die Adresse der Christen schrieb, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. 1. Korinther 11, Vers 31. Usia wurde hier unten auf der Erde von Gott gerichtet, aber er kam als ein Mann Gottes ins Paradies. Mir scheint, es gibt sehr viele Christen, die hilflos sind und völlig hoffnungslos in einem gebrechlichen und schwachen Körper leben müssen. Eines Tages aber wird es für sie eine Erlösung geben. Es ist gewaltig und schön, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da muss man doch nicht traurig darüber sein. Ich vermute, dass Jotham bei der Beerdigung seines Vaters nicht geweint hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er seinen Vater geliebt hat und er wusste, dass es sich bei seinem Vater um einen erlösten Mann gehandelt hat. Nun kommt also in Kapitel 27 Jotham auf die Bildfläche. Er wird als Nachfolger von Usia König von Juda. Jotham ist ein weiterer König, den man in der Summe als guten König einstufen würde. Juda hatte somit drei gute Könige hintereinander. Das war ungewöhnlich. Hören wir, wie die näheren Umstände seiner Herrschaft ausgesehen haben. Vers 1 und 2 lauten, Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha, eine Tochter Zadoks, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte. Nur drang er nicht in den Tempel des Herrn ein. Das Volk aber handelte noch immer böse. 2. Chronik 27, Vers 1 und 2. Etwas sehr Interessantes und Merkwürdiges wird hier über diesen Mann gesagt. Nur drang er nicht in den Tempel des Herrn ein. Es gibt da ja eine Vorgeschichte dazu. Als sein Vater Usia in den Tempel ging, wurde er aussätzig. Natürlich hatte der König in der Hinsicht absolut falsch gehandelt. Er war in das Heiligtum Gottes eingedrungen. Sein Junge Jotham aber tat, was nach Gottes Ansicht richtig war, nur hielt er sich vom Tempel fern. Es ist leicht, in dieser Sache Verständnis für ihn aufzubringen, aber Jotham war in der Tat ein sehr schlechtes Vorbild für sein Land. Das Resultat war, das Volk aber handelte noch immer böse, und das hieß, sie wandten sich eben nicht an Gott. Hier ist Jotham, ein Mann mit der großen Möglichkeit, die Menschen wieder zu Gott zurückzuführen, aber er hatte diesen Komplex. Vielleicht war es eine Art Bitterkeit, denn sein Vater war in diesem Tempel aussätzig geworden und er wollte wohl deshalb nicht in den Tempel gehen. Auch heute gibt es viele Menschen, die so etwas Ähnliches tun. Sie werden durch Vorurteile von der Kirche, von der Gemeinde, eben vom Haus Gottes ferngehalten. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die nicht mehr am Gottesdienst in der Gemeinde teilnehmen, weil sie Vorurteile haben, zum Beispiel durch ein unglückliches Ereignis, das Jahre zuvor geschehen sein mag. Oder es war einer ihrer Angehörigen in so ein unglückliches Ereignis verwickelt. Als junger Mann lernte ich den Sohn eines sehr bekannten Baptistenpastors aus Texas kennen. Er lebte regelrecht in Saus und Braus, als ich ihn damals in meiner Zeit in Pasadena kennenlernte. Damals spielten wir zusammen Handball und Volleyball. Als ich einmal versuchte, mit ihm zu reden, sagte er zu mir: »Hör mir mal gut zu. Sprich mit mir nicht über Religion. Ich weiß bestimmt genauso viel darüber wie du.« Dann erzählte er mir, wie eine Reihe von Mitarbeitern aus der Gemeinde seinen Vater falsch behandelt hatten. Er sagte: »Ich werde niemals wieder durch die Tür einer Kirche gehen.« Ich dachte, dass er falsch lag, und sagte ihm das dann auch. Aber es hatte eben bei ihm diese Vorgeschichte gegeben. So ähnlich war es wohl auch mit Jotham. Es gab zumindest eine verständliche Erklärung für sein Handeln. Aber noch mehr wird über ihn gesagt, wie die Verse 3 und 4 belegen. Er baute das obere Tor am Hause des Herrn, und an der Mauer des Ophel baute er viel, und baute Städte auf dem Gebirge Juda, und in den Wäldern baute er Burgen und Türme. 2. Chronik 27, Vers 3 und 4. Damals hat es viel Wald gegeben in diesem Land. Heute sind die Berge im Heiligen Land fast vollständig kahl. Allerdings werden verstärkt wieder Bäume gepflanzt, so dass ein immer größerer Teil des Landes wieder bewaldet ist. Damals war das ein Land, in dem Milch und Honig floss. Jotham ließ Schlösser in den Wäldern auf den Bergen errichten. Er war ein hervorragender Bauherr. Und wie sein Vater Usia verstand er sich auf das Militärische, so erfährt man aus den Versen 5 und 6. Auch kämpfte er mit dem König der Ammoniter und unterwarf sie, so dass ihm die Ammoniter in diesem Jahr 100 Zentner Silber, 100.000 Scheffel Weizen und 100.000 Scheffel Gerste gaben. So viel gaben ihm die Ammoniter auch im zweiten und im dritten Jahr. So wurde Jotham mächtig, denn er wandelte recht vor dem Herrn, seinem Gott. 2. Chronik 27, Vers 5 und 6. Wie sein Vater auch, so sorgte Jotham ebenso dafür, dass sein Land militärisch stark war. Weiter mit den Versen 7, 8 und 9. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist und alle seine Kriege und wie er wandelte, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda. 25 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas wurde König an seiner Stadt. 2. Chronik 27, Vers 7 bis 9. Nur ein kurzes Kapitel wird der Herrschaft Jotams gewidmet. Hier ist von einem jungen Mann die Rede, der ein großartiger König hätte sein können. Vorurteile hielten ihn jedoch davon ab, ein wirklich großer König zu werden und große Dinge für Gott zu tun. Das nächste Kapitel berichtet dann von der Regierungszeit von Ahas. Wir haben es ja gewusst, dass in Juda früher oder später ein schlechter König an die Macht kommen würde. Hier ist er nun. Zu diesem Zeitpunkt stand das Nordreich Israel kurz vor der militärischen Niederlage und anschließenden Deportation, und, wie wir bald sehen werden, begann auch das Südreich Juda sehr tief zu sinken durch die Sünden von König Ahas. Über ihn heißt es im 28. Kapitel in Vers 1 und 2: Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder. 2. Chronik 28, Vers 1 und 2. Ahas erwies sich als schlechter König. Er handelte so wie die Könige vom Nordreich Israel, und das hieß, er war einfach böse. David diente bei dieser Einstufung als menschlicher Standard, an dem diese Könige damals gemessen wurden. Der neue König im Südreich, dieser Mann Ahas, lag weit hinter diesem menschlichen Standard. Das Ergebnis ist, dass wir nun das Südreich in eine traurige Zukunft hineinkommen sehen. Das Nordreich wird bald durch die Streitmacht der Assyrer in Gefangenschaft geführt. Und Gott wird dann dem Südreich noch viele Warnungen zukommen lassen. Aber sie geraten dann ebenfalls in Gefangenschaft. In diesem Fall nicht durch die Assyrer, sondern durch die Babylonier. Über die Sünde Ahas findet sich eine knappe Bemerkung in Vers 3. Und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Dies bedeutet, er opferte seine Kinder auf einem glühend heißen Altar. Tatsächlich war dies ein Götzenbild, das für menschliche Opfer extra glühend heiß erhitzt wurde. Was Ahas noch tat, fasst Vers 4 zusammen. Und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Ahas verschrieb sich vollkommen dem Götzendienst und riss damit das Südreich ebenfalls in den Götzendienst. Doch dann erscheint am Horizont eine militärische Bedrohung. Es droht eine Invasion durch Syrien und Israel. Darüber berichtet Vers 5 folgendes. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Wieder passiert, was zur Zeit von David und Salomo unmöglich schien. Gott öffnet die Türen zu seinem Land, zu seinem Volk und lässt einen Feind eindringen. Syrien zieht ein und zum ersten Mal wird von Norden her die Mauer ins Südreich durchbrochen. Viele geraten in Gefangenschaft. Das Traurige ist, dass das Nordreich sich mit Syrien verbündet hat, um diesen Angriff durchzuführen. Somit werden viele, die in Gefangenschaft gerieten, von Staatsbürgern Israels, dem Nordreich, gefangen genommen. Israel hat Menschen aus Juda in Gefangenschaft geführt. Und das hatte seinen Grund, wie Vers 6 besagt. Denn Pekach, der Sohn Remaljas, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Gott gibt also den Grund hier eindeutig an. Weiter mit Vers 7 und 8. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseja, den Königssohn, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkana, den Ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg, und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. 2. Chronik 28, Vers 7 und 8. Dies ist also das sehr traurige Schicksal des Südreiches gewesen. Gott erlaubte dies geschehen, weil Ahas und die Menschen seines Landes sich sehr aktiv in den Götzendienst hineingestürzt hatten. Usia ist nach Amazia der neue starke Mann in Juda, dem man durchaus Gutes nachsagen kann. Doch auch er hatte eine schwache Stelle, die Anmaßung. Sie zeigte sich, als er anstelle eines Priesters selbstständig im Tempel räuchern wollte. Dafür strafte ihn Gott mit Aussatz. Auf ihn folgt sein Sohn Jotham. Beide haben sich auf die alten Werte von Salomo und David besonnen. Doch später wird alles positiv Erreichte von König Ahas in den Staub getreten. Er hat sich und infolgedessen auch sein Volk dem Götzendienst verschrieben, was prompt eine Invasion fremder Mächte nach sich zog. Am Tiefpunkt angelangt, stellt sich die Frage, wie von hier aus die Geschichte Judas weitergegangen ist. Und dieser Weitergang wird uns in den nun folgenden Kapiteln aus dem zweiten Buch der Chronik beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel sind neben dem Rest aus Kapitel 28 auch die Kapitel 29 und 30 an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.